Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich grüße Sie alle mit diesem Gruß der Ostkirche. Dieser Auferstandene sagt uns: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Amen. Wir beten im Wechsel den Psalm 118. 118. Der Herr ist meine Macht und mein Psalm. Man singt mit Freuden vom Sieg in den Hütten der Gerechten. Die Rechte des Herrn ist erhöht. Ich werde nicht sterben, sondern leben. Der Herr züchtigt mich schwer. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, das ist vom Herrn geschehen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich. Allmächtiger Gott, überall wird es verkündigt, der Herr ist auferstanden. Du hast Christus von den Toten auferweckt. Dich preisen alle, die an ihn glauben. Die Welt gab ihn der Verachtung preis. Die Welt setzte ihn dem Tode aus, aber du hast ihn zur Macht und Herrlichkeit erhoben. Nun ist der Tod vom Sieg verschlungen. Dank sei dir, dass du uns den Sieg gegeben hast durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, erhöre uns. Amen. Wir sprechen gemeinsam das Bekenntnis unseres Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Exultate, Jubilate, wir hören von Mozart für Sopran und Orgel. Paulus schreibt, wenn Christus nicht auferstanden ist, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes befunden, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte. Wenn doch die Toten nicht auferstehen, denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist Christus auch nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Amen. Erschienen ist der Herrlichtag. Wir singen Lied Nummer 80, die Verse 1 bis 5. Lied Nummer 80. Zum heutigen Osterfest lesen wir das Evangelium auf diesen Tag, und zwar aus dem Johannesevangelium, dem 20. Kapitel. Ich lese dort von Vers 12 ab. Maria aber stand draußen vor dem Grab und weinte. Und als sie nun weinte, schaute sie in das Grab. Und sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, einen zu Häupten und den anderen zu den Füßen, wo sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und die sprachen zu ihr, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich um und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr, Frau, was weinst du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner und spricht zu ihm, Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast, dann will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr, Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch, Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria von Magdala geht und verkündigt den Jüngern, ich habe den Herrn gesehen und das hat er zu mir gesagt. Amen. Ich möchte Sie zu einem Osterspaziergang einladen, liebe Gemeinde. Vielleicht hatten Sie ohnehin heute einen Ausgang vor und haben nichts gegen meine Begleitung. Im Gegensatz zum Weihnachtsfest, das man am liebsten in der warmen Stube verbringt, zieht es einen trotz widrigem Wetter hinaus in Gottes freier Natur. Mein Vorschlag aber wäre, nicht hinaufzugehen auf den Killesberg, wo sich die Gärtner einiges haben einfallen lassen. Auch nicht hinüberzugehen in den Schlosspark, wo Frühlingsblumen Farbe in die Stadt gebracht haben. Auch nicht hinunterzugehen in die Wilhelma, wo rund um die Magnolienblüte sich alles festlich herausgeputzt hat. Gehen wir
hinaus auf den Friedhof, auf den alten und ehrwürdigen Pragfriedhof, der draußen vor den Toren der Stadt lag. Gleich am Eingang die nicht mehr benutzte Grabeskirche und unten die beiden Hallen für die vielen Feiern. Und dazwischen, an einem Labyrinth von Wegen, unzählige Grabstätten unserer Toten. Gerne würde ich Ihnen die verschiedenen Grabsteine zeigen. Hier ein Buntsandstein mit schwarzer Schrift. Drüben ein teurer Marmor mit goldenen Lettern. Und dort eine behauene Pyramide mit verwaschener Handschrift. Aber alle Steine, ob ein einfaches Kreuz oder eine ehrwürdige Tumba, alle Steine sind doch Zeichen, sind doch Schlusssteine, die ein bitteres Ende anzeigen. Ein Weg ging zu Ende, den man zu zweit gegangen ist. Eine Aufgabe ist erledigt, die einen ausfüllte. Eine Hoffnung ist dahin, die alles so hell machte. Grabsteine als Schlusssteine, wer kennt sie nicht? Grabsteine als Schlusssteine, wer hat noch nie vor ihnen gestanden? Grabsteine als Schlusssteine, wer hat noch nicht vor ihnen geweint? Auch Maria ist dies alles nicht erspart geblieben. Am Ostermorgen ging sie auch hinaus auf den Friedhof und vor dem Grabstein Jesu stand sie und weinte. Ein Weg ist zu Ende gegangen. Ein Weg, der damals in Magdala angefangen, als dieser Heiland ihr 7 Teufel ausgetrieben, das heißt, sie von mächtiger Gebundenheit gelöst und sie sich seinem Gefolge anschloss. Eine Aufgabe ist zu Ende gegangen, die sie als Magd und Jüngerin dieses Herrn ganz ausfüllte. Eine Hoffnung ist zu Ende gegangen, die alles so hell machte. Grabsteine sind Schlusssteine enttäuschter Hoffnungen. Aber, liebe Gemeinde, nur solange wir sie im Schatten des Todes sehen. Wem das Licht von außen aufgeht, der sieht alles in einem ganz anderen Licht, so wie damals in Jerusalem. Nicht dem Hannas in seinem ehrwürdigen Amtssitz ist ein Licht angegangen. Nicht dem Kaiphas in seinem hohepriesterlichen Palast ist ein Licht aufgegangen. Nicht dem Pilatus im römischen Prätorium ist ein Licht angesteckt worden. Der Auferstandene hat es bei einer einsamen, verlassenen, traurigen, weinenden Frau so hell gemacht, dass sie diesen Grabstein nicht mehr als Schlussstein erkennen konnte. Und weil dieses Osterlicht seither an Intensität und Helligkeit, weil dieser Morgenglanz von diesem Morgen nichts eingebüßt hat, deshalb können die Verlassenen unter uns, die Traurigen unter uns, die Kaputten und Geschlagenen unter uns dieselbe Erfahrung machen. Nämlich, erstens im Osterlicht wird der Schlussstein zum Markstein. Ein Markstein regelt die Besitzverhältnisse. Er macht das Eigentum klar. Eine Markung steht fest. Wenn zum Beispiel Graf Ulrich, der Stifter und Gründer Stuttgarts, der hier unsere ehrwürdige Ahnenreihe im Chor der Stiftskirche anführt und der droben auf dem Roten Berg residierte. Wenn dieser Graf Ulrich anzeigen wollte, dass die Berge und Täler rechts und links des Nesenbachs ihm gehörten, dann ließ er in Felder und Wälder Steine setzen, in denen sein Wappen mit den beiden Pferden eingemeißelt war. Nun wusste auch der einfache Pilger, der mit dem Felleisen auf dem Rücken diese Gegend passierte, das gehört nicht den Herren von Blankenstein, das gehört nicht den Adligen vom Rechberg, das ist Gemarkung Stuttgart. So regelt Jesus am Ostermorgen die Besitzverhältnisse. Er macht das Eigentum klar. Eine Markung steht fest. Wenn er aus der Dämmerung dieses Morgens tritt und diese einsame Frau mit Namen ruft, dann ist das ein besitzergreifendes Wort. Maria, was weinst du? Was klagst du? Warum bist du denn so todtraurig? Maria, ich lebe doch. Ich bin nicht fern von dir. Ich habe alles in meinen Händen. Maria, du gehörst nicht auf die Seite der Finsternis. Maria, du zählst nicht zu den Mächten der Finsternis. Maria, du stehst auf dem Friedhof, auf der Gemarkung des Himmels. Maria, du bist mein. Konnte denn diese Frau anders, als sich schnell umzuwenden und mit dem Ruf Rabuni, Meister, sich diesem Herrn neu hinzugeben? Und ich frage, können wir denn anders, als uns umzudrehen an diesem Morgen und uns diesem Herrn neu hinzugeben? Keiner steht ganz verlassen an seinem Platz. Jeder ist in Hör- und Rufweite dieses Herrn. Immer. Und immer wieder geschieht es, dass er aus dem Dämmer hervortritt und jeden, aber auch jeden mit seinem Namen ruft. Wer hat denn die Stirn, jenes Wort zu bezweifeln? Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Wer hat denn die Dreistigkeit, jene Verse als Kinderlitzchen abzutun, der mich ruft, der mich kennt und bei meinem Namen nennt? Dieser Auferstandene meldet sich nicht in einer Schlagzeile der Tageszeitung oder einer Meldung der Tagesschau zurück, sondern in einem höchstpersönlichen und zutiefst seelsorgerlichen Wort, das er jedem, der heute Morgen hierher gekommen ist, das er jedem ganz persönlich zuspricht. Warum weinst du? Warum klagst du? Warum ist denn dir so vieles so schwer? Ich lebe doch im Jahre 1995. Ich bin dir näher als der Allernächste. Ich habe alles in meinen Händen. Du gehörst nicht auf die Seite der Finsternis. Du zählst nicht zu den Mächten des Todes. Du stehst auf diesem Friedhof Erde mit all seinen Toten. Du stehst auf der Markung des Himmels. Du gehörst mir in Zeit und Ewigkeit. Wäre Napoleon oder wäre Sokrates auferstanden, so wäre die Welt um eine Sensation reicher geworden. Nun ist aber dieser Herr auferstanden, der am Ostermorgen nichts Wichtiges zu tun hatte, als die Tränen einer einfachen Frau zu trocknen. All unsere quälenden Warum-Fragen. Warum ist es denn in dieser Welt so? Warum ist es in meinem Leben so schlimm? Warum kann ich es kaum ertragen, was mir auferlegt ist? All diese Warum-Fragen werden in das Gegenteil verkehrt. Warum weinst du? Warum klagst du? Ich lebe und bin da und lass dich nicht mehr los. Der Schlussstein wird zum Markstein. Und das Zweite. Im Osterlicht wird der Markstein zum Grenzstein. Ein Grenzstein bestimmt den Grenzverlauf. Er macht klar, wo ein Land aufhört und das andere anfängt. Eine Grenze wird bestimmt. Wenn Herzog Ulrich damals anzeigen wollte, dass das Stadtgebiet zu Ende und das Landgebiet des Markgrafen von Baden beginnt, dann ließ er große Steine eingraben und zum ersten Mal in der Geschichte eine Mauer der Stadt hochziehen. Nun wusste jeder streunende Raubritter, der nach dem damaligen Slogan lebte, reiten und rauben ist keine Schande, das tun auch die Besten im Lande. So kam er an diese Stelle und wusste, hier ist die Grenze. Hier geht es nicht weiter. Zutritt verboten. So regelt Jesus den Grenzverlauf. Am Ostermorgen sagt er, wo unser Lebensgebiet aufhört und das Herrschaftsgebiet dieses Herrn anfängt. Eine Grenze steht fest. Wenn er nämlich die auf ihn zustürzende Maria, mit dem barschen Wort zurückweist, rühre mich nicht an, dann markiert er jene Grenzlinie, die des Diesseits vom Jenseits, die Gott und Welt, die uns vom Jenseits eben trennt. Wie gern würden wir über jene Grenze schauen, über die wir unsere heimgegangenen und vorausgegangenen begleitet haben. Wie gern würden wir über jene Grenze schauen, über die wir früher oder später selber gehen müssen. Wie gerne würden wir über jene Grenze schauen, in jenes andere Land hinein. Holländische Wissenschaftler haben das in den letzten Jahren getan. In ausführlichen Untersuchungen haben sie experimentiert und jetzt ihre vielbeachtete Studie an die Öffentlichkeit gebracht. Near Death Experience, nahe Todeserfahrungen, haben sie es überschrieben. Und dort berichten sie, dass der Gestorbene, dass der Tote durch einen dunklen Gang schwebe, einem Licht entgegen, das zuerst blass ist, aber dann immer heller und heller wird und schließlich unglaubliche Wärme und Geborgenheit vermittle. Aber damit wird doch das Sterben verzeichnet. Damit wird doch der Tod verharmlost. Damit wird doch der lebendige Gott zu einem hellen, niedlichen, kuscheligen etwas verniedlicht, auf das der Tote zurutscht. Nichts mehr von dem, was es heißt, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Nein, liebe Freunde, rühr mich nicht an, auch wenn es dich mächtig berührt. Fass mich nicht an, auch wenn es dir unfasslich ist. Hier gehe bitte nicht weiter. Es gibt eine Linie, die Welten trennt. Es gibt eine Grenze, die das Diesseits vom Jenseits scheidet. Es gibt eine Wand, durch die wir leider nicht schauen können. Bis zu jenem Tag, an dem der Engel über mir in seine Posaune stoßen wird und dieser Herr in Herrlichkeit erscheinen wird und auch der Blindeste es sehen wird, in wen er gestochen und auf wen er geschimpft und an wen er nicht geglaubt hat. Aber bis dahin gilt, ich weiß nicht, wie es in jener anderen Dimension aussieht. Aber eines, was weiß ich bestimmt, dass ich die Stimme des guten Hirten wiedererkennen werde, der mich hier schon bei Namen gerufen hat und dessen Stimme mir wohl vertraut ist. Dieser Markstein wird zum Grenzstein, aber auch das Letzte. Im Osterlicht wird der Grenzstein zum Wegstein. Ein Wegstein zeigt die Straße. Er macht die Richtung klar. Es gibt jetzt einen Weg. Wenn damals im 13. Jahrhundert zum ersten Mal Steine mit Pfeilen aufgestellt wurden, so um den Leuten die Orientierung zu erleichtern. Wenn also einer nach Tunshofen oder Kaltental oder nach Esslingen wollte, so musste er nur diesem Stein, diesem Pfeil folgen und er kam ans Ziel. Am Ostermorgen zeigt dieser Herr einen Weg. Wenn er Maria sagt, geh hin zu deinen Brüdern, dann zeigt er die Richtung. Dann stellt er sie auf die Füße. Gerne wäre sie noch auf dem Friedhof geblieben, um mit ihrer Freude allein zu sein. Gerne wäre sie noch am Grabe stehen geblieben mit diesem Augenblick, verweile doch, du bist so schön. Aber, so schreibt Martin Luther, er macht sie zu einer Predigerin, dass sie Lehrerin der Apostel sei, deshalb diese Botschaft, gehe hin. Und der Weg und der Stein wird zum Wegstein. Maria macht sich auf die Füße und so wird sie zur Spitze eines langen Zuges, der durch die Geschichte geht. So wird sie zur Spitze einer großen Kolonne, die bis heute nicht abgerissen ist. Leute, die für Ostern demonstrieren. So wurde Maria geradezu zur ersten Ostermarschiererin. Aber sie schrie nicht, ich habe den Krieg gesehen, ich habe den Mord gesehen, ich habe den Tod gesehen, sondern sie ruft, ich habe den lebendigen Herrn gesehen. Das ist doch die Botschaft, auf die diese Welt mit ihren mordenden Herren wartet. Ich habe den lebendigen Herrn gesehen. Das ist doch die Botschaft, die wir alle inmitten dieser Kriege brauchen. Ich habe den Herrn gesehen, der Friede, Liebe und Hoffnung bringt. Auch wir können unseren Spaziergang nicht auf dem Friedhof beenden. Wir dürfen nicht an unseren Gräbern stehen bleiben. Wir dürfen nicht auf unseren Friedhöfen sitzen bleiben. Dieser Herr macht uns Füße. Er stellt uns auf den Weg. Er will Ostermarschierer eigener Sorte. Er will Protestleute eigener Couleur. Er will Demonstrierer für das Leben. Dazu müssen wir gar nicht auf die Straße gehen. Es passiert dort, wo einer zu dem Einsamen sagt, so wie ich es jetzt diesem Einsamen sage, du, in keiner Minute bist du allein. Es passiert dort, wo einer zum Trostbedürftigen sagt, so wie ich es jetzt dem Trostbedürftigen unter uns sage, du, um Trost ist dir bange, der Herr hat sich deiner herzlich angenommen. Und es passiert dort, wo einer dem Sterbenden die Hand auf die Stirn legt, so wie ich dem, der als Nächstem unter uns abgerufen wird, zusage, wo sein Haupt durch ist gegangen, da nimmt er dich auch mit. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reise durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Grabsteine sind nicht Schlusssteine. Blumhardt hat recht. Das Beste kommt erst, Freunde. Das Beste kommt erst, Freunde. Im Osterlicht sieht alles, alles anders aus. Amen. Und jetzt lassen Sie uns miteinander singen. Vom Lied 86, die Verse 6 und 8. 86, 6 bis 8. Ostertag war immer der große Tauftag der alten Kirche. Wir freuen uns, dass wir heute ein Kind in diesem Gottesdienst taufen dürfen. Wir tun es, weil der Herr es befohlen hat und gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und an anderer Stelle sagt er, wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Betet, liebe Eltern und Paten, dass euer Kind zu eigenem Glauben kommen und sich seiner Taufe freuen möge. Nun wollen wir dieses Kind auf den dreieinigen Gott taufen. Liebe Eltern und Paten, ich frage euch vor Gott und dieser Gemeinde, wollt ihr, dass euer Kind auf den Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes getauft wird? So antwortet, ja, ich will. Seid ihr bereit, das eure dazu beizutragen, dass euer Kind als Glied der Gemeinde Jesu Christi erzogen wird? So antwortet, ja, mit Gottes Hilfe. Gott gebe euch zum Wollen das Vollbringen. Olga Sturmann, ich taufe dich auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Amen. Wir wollen uns erheben und beten. Herr, du hast dieses Kind bei seinem Namen gerufen. Es ist dein Eigentum. Wir danken dir, dass du es den Eltern gesund anvertraut hast. Sie freuen sich über deine Güte. Lass es bei dir bleiben und mache Eltern und Paten zu deinen Handlangern, dieses Kind recht zu führen und zu leiten. Herr, du hast uns alle beim Namen gerufen. Du willst, dass wir mit dir leben, denn dem Tod ist die Macht genommen. Öffne denen die Ohren, die meinen, sie seien nicht gerufen. Wir bitten dich für alle glaubensmüde und lebensmüde Menschen, dass sie dich in der Dämmerung ihrer Tage erkennen. Lass uns in deiner Kraft leben, trotz allen Niederlagen sieghaft, trotz aller Schwachheit stark, trotz aller Enttäuschung fröhlich, einfach weil du lebst und Ostern wahr ist. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Denken wir an die klein gewordene Gemeinde in Schönberg in Siebenbürgen. Diese vor allem älteren Menschen können nicht mehr ausreißen.
Sie leben am Rande der Armut. Seit Jahren sind wir mit Ihnen und Ihrem Pfarrer-Ehepaar Funk verbunden. Jetzt fahren wieder 4 Gemeindeglieder unserer Gemeinde mit Kleinbussen dorthin, um Ihnen vor allem Grundnahrungsmittel zu bringen. Dieses Zeichen der Liebe, dieser Brückenschlag der Hoffnung, diese Aktion Ostern für Schönberg wollen wir mit unseren Gaben unterstützen. Und ich danke Ihnen für Ihre offene Hand heute Morgen. Im Anschluss feiern wir das Heilige Abendmahl. Eigentlich müsste es heißen, in Fortsetzung dieses Gottesdienstes sind wir an den Tisch des Herrn geladen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Morgen, Ostermontag, ist um 10 Uhr hier Gottesdienst. Am Dienstag um 20 Uhr ist Stunde der Bibel in der Schlosskirche. Das Thema lautet Mut für morgen, wenn die Traurigkeit zu schaffen macht. Am Dienstagabend um 20 Uhr in der Schlosskirche. Die Bibellesungen und Kurzgottesdienste, auch die Stunde der Kirchenmusik, sind zur gewohnten Zeit. Noch ein besonderes Dankes- und Abschiedswort zum Schluss an unsere Mesnerin Frau Brigitta Allweier. Am 1. August 1978 hat sie den Dienst hier und an der Schlosskirche angetreten. Aufgefallen ist sie durch ihre Pünktlichkeit, ihre Hilfsbereitschaft und vor allem ihre Fröhlichkeit. Am Sonntag, 29. Mai 1994, musste sie nach den Diensten ins Krankenhaus gebracht werden. Schwere Wochen und Monate folgten. Seither kämpft sie in bewundernswerter und getroster Weise gegen eine schwere Krankheit. Jetzt ist sie vorzeitig aus dem aktiven Kirchendienst ausgeschieden. Wir, die Gesamtkirchengemeinde, die Stiftsgemeinde und viele Gemeindeglieder wollen ihr heute an dieser Stelle für alle vielen Dienste ein herzliches Dankeschön und ein herzliches Vergelt's Gott sagen. Für mich persönlich waren es 16 schöne Jahre gemeinsamen Dienstes an dieser Kirche. Das Wort des Auferstandenen, das am Anfang dieses Gottesdienstes gestanden hat, gilt besonders zum Schluss Ihnen persönlich, Frau Allweier. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Nach dem Segen singen wir Verleih uns Frieden gnädiglich. Und jetzt aber hören wir noch einmal Ulrike Dehnen Sopran, begleitet von Kai Johansen an der Orgel von Dvořák, Herr, o mein Gott, lass ein neues Lied mich dir singen. Und nun gehen Sie mit dem Segen Gottes hinein in dieses Osterfest und lassen sich segnen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch seinen Frieden.